Heute gibt es mal wieder eine Bonus-Episode bei Behind the Sea und zwar habe ich gleich zwei Gäste. Der erste Gast ist der Chris Wagner, mein Kollege hier bei Atreus und der zweite Gast, und die beiden kennen sich nämlich aus der Vergangenheit und deswegen habe ich sie zusammengebracht, ist Fred. Fred ist CTO für Dach und Nordics bei Pegasystems. Das ist eine Software-Company und was die genau machen, hat er uns gleich am Anfang im Podcast erzählt. Später sind wir auf eine spezielle Frage zu dritt eingegangen und zwar, wie etabliert man eigentlich und wie, ja, macht man ein erfolgreiches Softwareprojekt in einer Organisation? Dazu gibt es vier Schritte, die hat uns Fred natürlich einmal speziell im Detail auch verraten, die sind wir durchgegangen. Also in dieser Episode Behind the Sea lernt ihr nicht nur den CTO Dach Nordics von Pegasystems kennen, sondern ihr versteht auch danach hoffentlich, wie man ein erfolgreiches Softwareprojekt in der Organisation aufsetzt, umsetzt und natürlich dann erfolgreich hält. Also los geht's mit dieser Bonus-Episode Behind the Sea, ich freue mich drauf und rein damit. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Fred, willkommen im Podcast.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist und schön, dass du da bist, Christian.
Danke, Franz.
Wir sind heute zu dritt. Das heißt, wir haben wieder eine Bonus-Episode Behind the Sea. Warum und weshalb wird uns Chris bzw. Fred auch gleich erklären. Chris, sag mal kurz, wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Chris Wagner. Ich war selbst früher 25 Jahre lang im Softwarevertrieb, angefangen als kleiner Vertriebsmuckel, hochgearbeitet als Vertriebsleiter und habe in große Enterprise-Unternehmen Software verkauft. Ja. Habe gesehen, wie C-Level entscheidet, auch welche dramatischen Entscheidungen dann oftmals nach einer Entscheidung anstehen, ne, wenn die Budgets außer Rand und Band laufen und solche Projekte im regelmäßigen Rhythmus scheitern. Das war mitunter ein Grund, warum ich die Softwarebranche verlassen habe und gesagt habe, es gibt auch mehr in dieser Welt da draußen, weil am Ende des Tages kannst du die beste Software der Welt verkaufen. Das hilft dir alles nichts, wenn du nicht die richtigen Menschen hast, diese Transformationen und diese Projekte nach vorne zu bringen. Und das hat mich ein bisschen ins Interim-Management gebracht. Ja. Deswegen bin ich jetzt heute bei Atreus und versuche, unseren Kunden, meinen Kunden dahingehend zu helfen, diese Themen Change Management, Transformation, Innovation, Digitalisierung richtig anzugehen.
Ja, perfekt. Und ihr habt ja einen Link, ihr zwei. Das heißt, ich habe mir gedacht, die Welt ist ja klein. Man merkt, wenn man, je mehr man C-Level-Podcasts macht, umso mehr merkt man, wie die Leute dann doch alle auch miteinander vernetzt sind. Fred, stell du dich mal kurz vor und dann wird, glaube ich, auch gleich klar, woher ihr euch kennt.
Also, mein Name ist Frédéric Cuny, also Fred, ja, am besten. Ich bin Senior Director Solutions Consulting Engineering bei der Pegasystems für die Region Dach und Skandinavien. Und in dieser Rolle bin ich jetzt einfach ein Chief Technical Officer. Darauf kommen wir wahrscheinlich zurück, was das alles bedeutet. Und mit Christian haben wir zwei Jahre zusammengearbeitet. Der war jetzt einfach unser Vertriebsleiter für das Thema Healthcare und Pharma. Und ich war im Grunde genommen dann der technische Freak, der jetzt einfach dann die Lösungen in einfach im Vorvertrieb jetzt mit ihm entwickelt hat. Schöne Workshop-Formate, schöne interessante Formate, damit die Kunden auf uns aufmerksam werden.
Okay. Gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein, was ihr genau macht und auch wie du da hingekommen bist. Haben wir Chris euch weggenommen eigentlich dann?
Ich glaube, der war jetzt einfach so lost in translation und er hat im Grunde genommen einen guten Hafen jetzt irgendwie bei euch gefunden.
Ja, okay, also ich würde sagen, wir haben ihn euch weggenommen.
Nee, ich glaube, er hat sich selber
weggenommen. Ja, okay. Irgendwann muss ich sagen, kommst du zu der Erkenntnis, wenn du irgendwas mal sehr lange machst, what's next? Ja? Was ist da noch draußen? Ich war ja dann kurz auch mal bei einem Startup, war auch eine super interessante Erfahrung. Stimmt. Und festgestellt, Mensch, in einem Startup, da kannst du als sehr erfahrener Mann sehr viel dem Kunden geben oder der Situation geben. Und das war mitunter der Grund auch in Richtung Interim-Management, weil ich mir erst überlegt habe, auch interimistisch tätig zu werden. Ja? Bis das dann, andere Personen hier in der Organisation mich eines anderen belehrt oder mich dahingehend überzeugt haben. Ja? Mhm.
Also das ist echt interessant, was du sagst. Also ich bin 49, das heißt, die Strähnen, die wir jetzt einfach gerade aufnehmen, das ist das erste Mal, glaube ich, dass du jetzt einfach Kamera live hast. Also könnt ihr vielleicht irgendwann mal sehen oder auf den Bildern. Ich war auch 20 Jahre in der Beratung vorher. Mhm. Also große Beratungen, selber Beratungen aufgebaut, Startup aufgebaut und irgendwann mal habe ich jetzt auch gesagt, ey, ich will was anderes sehen. Und das war dann im Grunde auf die andere Seite, sagen wir so, des Spiegels zu landen und jetzt einfach beim Software-Editorin tätig zu werden.
Ja. Cool. Ja, dann könnt ihr mir wahrscheinlich beide gleich ein bisschen erklären, was Pega eigentlich macht. Also leg doch mal los, erklär mal den Leuten, die jetzt vielleicht nicht in der Szene sind oder nicht so sehr im Softwarebereich tätig sind oder vielleicht sogar nicht Pega auch gar nicht nutzen. Was macht ihr und wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Okay, also ich fange mal jetzt einfach mit dem allgemeinen Claim, weil das muss ich jetzt einfach ein Stück weit machen. Pega ist die Enterprise-Plattform für die KI-gestützte Entscheidungsfindung und Workflow-Automation. Was bedeutet das denn genau? Plattform, was ist eine Plattform? Eine Plattform macht die Schnittstelle zwischen verschiedenen Ebenen. Also wenn du auf einer Plattform bist, dann kannst du relativ vieles machen. Und wir reden um Software, das bedeutet, du hast jetzt einfach keine Standardsoftware für einen Zweck, sondern du hast jetzt einfach verschiedene Zwecke, die du jetzt einfach damit erfüllen kannst. Und die Plattform kannst du so biegen, dass es in die eine oder andere Richtung. KI-gestützt bedeutet, im Kern von Pega ist im Grunde genommen eine künstliche Intelligenz-Engine, eine statistische, das war die ursprüngliche, das heißt aus Mustern zu definieren, was kommt als nächstes. Aber jetzt einfach mit GenAI, auch was kann ich jetzt einfach tun, um einen Arbeitsablauf zu beschleunigen? Mhm. So, und das ist jetzt einfach dann die Workflow Automation. In vielen Unternehmen gibt es echt, echt blöde, mühselige Arbeit. Leute, die jetzt irgendwelche Modelle jetzt einfach nehmen, die jetzt einfach E-Mails schicken, die Leute um Freigabe bitten, die jetzt einfach Kunden um Hilfe bitten oder um Feedback bitten und so weiter und so fort. Und das Ganze, das funktioniert über Excel-Tabellen, über kleine Softwareprogramme, über, sagen wir so, Mail, über Webserver, über Formularserver und so weiter und so fort. Nimmt super viel Zeit in Anspruch. Mhm. Pega ist dafür da, das zu beschleunigen, das zusammenzubringen. Mhm. Und zwar auch dann mit, ich nehme mal jetzt einfach ein Beispiel für die Leute, die wirklich nicht aus der Softwarebranche sind.
Ja, sehr gut.
Mit Lego-Steinen. Mhm. Stell dir vor, du möchtest für deine Tochter, deinen Sohn, deinen Neffen und so weiter ein Schloss bauen, ja, dann hast du jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten. Du kannst jetzt irgendwie Holz kaufen und du kannst jetzt irgendwie so Moos jetzt einfach trockenlegen und so weiter. Und irgendwann, wenn du Zeit hast, über 10 Wochenenden, also vielleicht mal ein Schloss gebaut, dass du das nicht sehr oft machst, es sei denn, du bist ja wirklich so ein Do-it-yourself-Experte, wird es richtig, naja, nicht so toll aussehen. Oder du nimmst im Grunde genommen ein Paket von Lego, also Lego oder jetzt irgendwas anderes und ja, du baust jetzt irgendwie den Schloss. Und du hast jetzt einfach verschiedene Ausprägungen. Und wenn du den kleinen Schloss jetzt einfach erstmal kaufst, dann kannst du vielleicht mal in 6 Monaten den größeren Schloss bauen, weil du kannst jetzt einfach eine Zusatzbox kaufen. Mhm. Pega ist im Grunde das Äquivalent von Lego für Softwareentwicklung.
Okay, verstanden. Aber ich kann schon andere, sag ich mal, Tools oder andere, ich meine, wenn man mit dem Office arbeitet, etc., auf Pega schalten. Ich muss da nicht anfangen, alles in Pega zu arbeiten.
Das ist auch
Frage, aber
ja, nee, das ist auch eine berechtigte Frage. Also eine Plattform lebt auch dann davon, dass du jetzt an andere Systeme, ein SAP, ein Mail-Server, jetzt einfach also eine Webseite dazu schalten kannst, dass du über Schnittstellen genau die Prozesse, die in diesen Systemen ablaufen, jetzt zentralisiert und orchestriert werden in eine Plattform. Und Pega bietet dir diese Möglichkeit natürlich.
Okay, verstanden. Chris, was würdest du als ehemaliger Sales Director noch ergänzen oder hat er schon einen Pitch gemacht?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja schon eine Zeit raus. Aber jetzt mal ganz, ganz plakativ gesprochen, mit Pega kriegst du einfach einen Maßanzug. Ja? Versus an der Softwaresteller, wo du in der Regel, sag ich jetzt mal, eine Stangenware bekommst. Du kriegst einen Maßanzug, wenn du das haben willst, musst du nicht. Du kannst auch eine Vorkehrung für Geräte nehmen, aber du hast die Möglichkeit, einen Maßanzug zu bekommen, eben für komplexe, transformative Prozesse, wo es im Markt einfach keine Lösung gibt für. Das zweite ist das schöne, ne? Beispiel Maßanzug. Wir werden alle älter und wir nehmen in der Regel mit Gewicht zu. Das heißt, ne, die Hose wird mal ein bisschen enger um den Bauch, die spannt ein bisschen.
Warum guckst du mich? Warum guckst du mich jetzt?
Und natürlich die Schultern werden ein bisschen breiter. Und das Schöne ist, ne, du kannst es immer wieder verändern. Ne? Pega ist einfach historisch gesehen built for change. Ja? Und das ist das, was, wenn wir heute in die Ökonomie reingucken, ne? Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich sagen können, was in Zukunft bleiben wird, es wird Veränderungen geben. Ne? Gucken wir uns die Politik an, gucken wir die Software an, gucken wir uns Unternehmen an. Und dafür ist natürlich so eine Software super gemacht. Aber, ne, auch an dem Beispiel zu bleiben, jetzt, ne, wir bauen uns ein Schloss, das habe ich auch in meiner vertrieblichen Karriere sehr oft erlebt. Ne, du verkaufst eine Technologie, du hast eine tolle Idee, der Kunde beginnt, die Probleme umzusetzen und baut aber dann in der Tat ein wahnsinniges Schloss mit ganz vielen Türmen und es sieht super aus. Und am Ende des Tages, nach 3 Jahren, hast du ein wahnsinniges Budget verballert und dann verreckst du dich. Ja. Wer wohnt denn jetzt überhaupt in diesem kleinen Türmchen? Ja? So, das ist auch natürlich die Frage, ja. Ne, oder werden wir auch später nochmal drauf zu kommen. Wie gehen wir eigentlich solche Themen richtig an? Ja, mhm. Dass man erstens mal identifiziert, was benötige ich denn eigentlich? Mhm. Ne? Brauche ich jetzt ein Schloss oder brauche ich einfach nur eine Gartenhütte? Mhm. Ja, und was ist dann aber auch der richtige Ansatz und auch das richtige, sage ich jetzt mal, Material, um solche Bedürfnisse, solche Aufgaben an der Stelle zu lösen.
Mhm. Kannst du ein oder zwei entweder auch Kundenbeispiele nennen, ja, gerne mit Namen oder ohne, je nachdem, ob das öffentlich ist?
Doch, doch.
Das wäre cool. Ja.
Also ich glaube, das plakativste Beispiel, was ich jetzt einfach bringen kann, es ist relativ, also noch in unserem Gedächtnis, ist einfach in der Corona-Krise. Mhm. Da gab es jetzt einfach eine Zeit, jetzt 2020, da kann sich jetzt einfach jeder dran erinnern. Mhm. Da sind wir jetzt einfach alle auf einmal in Pyjamas in unsere Wohnzimmer jetzt einfach gelandet. Und viele Kleingeschäfte in Bayern, aber auch dann in ganz Deutschland, haben das Problem gehabt, dass sie jetzt einfach eine abrupte Diskontinuität im Business hatten. Kein Besucher mehr, die Leute konnten nicht mehr raus. Das bedeutet, die haben jetzt einfach zugemacht. Mhm. Was ist dann passiert? Der Hubert Aiwanger hat damals gesagt, kein Geschäft wird jetzt im Grunde genommen dann bankrott gehen. Deswegen, das heißt, der Staat ist da, um jetzt einfach Förderungen zu geben. Mhm. Und dann, was passiert in dem Moment? Es wird jetzt einfach ein Formular auf den Server vom Staatsministerium für Wirtschaft und Inneres und so weiter gesetzt. Mhm. Dann wird das heruntergeladen. Dann wird das jetzt einfach händisch überschrieben, jetzt in STMWI zugeschickt. Das ist genau das, was passiert ist. Mhm. Ab 5000 Formulare hat man sich gedacht, naja, vielleicht sollte man jetzt einfach eine Automatisierung hinkriegen. Mhm. Und nach dem fünften Tag, nachdem die 500 tausendsten Formular jetzt einfach kam, dann war es jetzt einfach schon relativ spät. Mhm. Pega ist da eingesetzt worden, um in 5 Tagen zumindest mal jetzt einfach dann den Portal, eine Portallösung, wo die Leute sich eingetragen haben und im Grunde genommen ihren Antrag gestellt haben, durchzuführen. In ein paar Wochen danach ist das Ganze, also man nennt das Dunkelverarbeitung im öffentlichen Bereich, der ganze Backend der Bearbeitung, das heißt, ich verifiziere, dass diese Person tatsächlich existiert, dass diese rechtliche Person auch dann eine Firma ist, dass dieses Konto jetzt irgendwie auch da ist, wo man jetzt einfach das jetzt irgendwie angegeben hat, das ist keine Fälschung und so weiter und so fort. Und ich überweise das Geld. Das wurde jetzt einfach ein paar Wochen danach jetzt einfach mit Pega umgesetzt.
Okay.
Das wurde jetzt einfach auf eine Telekom Cloud umgesetzt, das heißt im Grunde genommen auf eine sichere Cloud. Wenn du Pega dafür nicht gehabt hättest, dann hätte das Wochen, Monate gedauert. Mhm. In dem Fall war das live in 5 Tagen und im Grunde genommen dann mit der Dunkelverarbeitung in ein paar Wochen. Mhm. Und das ist ja einfach ein sehr, sehr markantes Beispiel, was du mit einer Plattform wie Pega jetzt einfach bewerkstelligen kannst.
Mhm. Okay, verstanden. Sehr cool. Das heißt aber, der End-User in dem Fall, der hat gar nicht gemerkt, dass er Pega benutzt, oder?
Nein, natürlich nicht. Wir verstecken uns ein bisschen jetzt einfach unter unseren Screens, unter unseren Prozessen. Du musst jetzt einfach nicht, das ist ja kein Turnschuh. Dafür ist jetzt einfach die Marke doch nicht so präsent.
Okay, ist immer gut zu wissen. Dann beschreib noch ein bisschen deine Rolle. Also was machst du heute genau? Was für Aufgabenbereiche, was für Teams fallen zu dir?
Okay, darf ich jetzt einfach eine Frage dazu stellen?
Ja,
klar. An wen soll ich das erklären? An den 6-jährigen Franz oder an den Franz heute, der sich jetzt einfach auch dann mit diesen Themen jetzt einfach schon
auseinandersetzt? Der Unterschied ist gar nicht so groß, aber, aber erkläre ruhig. Fang einfach mal an.
Also. Ich fange mit dem 6-jährigen Franz. Okay. Okay, ich bin CTO, das heißt, ich bin Chief Technical Officer. Mhm. So, das bedeutet, stell dir mal jetzt einfach so ein riesen Kreuzfahrtschiff vor. Mhm. Da gibt es einfach eine Person, die ist dafür zuständig, dass der Motor läuft. Mhm. Ja, aber weil es ein Kreuzfahrtschiff gibt, dann hast du jetzt einfach auch ein Kino, dann hast du jetzt einfach ein Soundsystem, dann hast du jetzt einfach diverse technischen Themen, die jetzt einfach miteinander dann zu dem Erlebnis gehören. Mhm. Meine Rolle ist genau das zu bewerkstelligen, zu orchestrieren, ganze Teams jetzt einfach dazu zu bringen, dass sie jetzt einfach dann diese Elemente im Schiff auch dann bedienen können und auch dann die nicht technischen Leuten, dass die darauf aufmerksam werden, oh, da ist jetzt irgendwie eine technische, also ein technischer Element, da muss ich jetzt einfach darauf aufmerksam sein, ich muss jetzt einfach dafür befähigt sein, ich muss wissen, wie es funktioniert, ich muss jetzt einfach anderen Leuten, auch dann meinen Passagieren erklären, wie das funktioniert und wie das zu benutzen ist. Das ist die Rolle eines CTOs. So, jetzt nehmen wir es einfach aus dann dem Sechsjährigen jetzt einfach so, derjenige, der sich jetzt einfach mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja. So, ich bin derjenige, der jetzt einfach mit dem Kunden über den Wert einer Lösung diskutiert. Und ich mache das über jetzt einfach dann die technische, also die technischen Gegebenheiten unserer Lösung. Ich diskutiere mit dem Kunden, was ist einfach das Problem, was dieser Kunde lösen möchte. Und ich konvertiere, ich übersetze dann diese, sagen wir mal, diese Fragestellung in eine technische Lösung mit meinem Team. Und das mache ich jetzt irgendwie in den Ländern, für die ich zuständig bin. Darüber hinaus gibt es natürlich von bestehenden Kunden das Feedback so, das sollten wir so machen oder so. Gerade es hat sich ein bisschen was in der Politik geändert, insbesondere jetzt einfach, was jetzt dann wie Cloud Sovereignty angeht und so weiter. Wir als amerikanische Firma kriegen natürlich jetzt einfach dann den Druck. Ja, wie steht ihr denn dazu? Das heißt, ich bin auch dafür zuständig, einfach in unsere Zentrale jetzt die Änderungen im Markt zu melden und dafür mit unserer Zentrale Lösungen zu definieren. An unserem Kernprodukt oder an unsere Cloud-Solutions oder On-Prem-Solutions, damit die jetzt einfach dem deutschen, schwedischen, dänischen, schweizerischen Markt einfach besser bedienen können.
Okay, verstanden. Vielleicht auch an Chris eine Rückfrage dazwischen oder an dich, an beide. Das ist ja nicht eine klassische, typische CTO-Rolle, wie man es jetzt vielleicht an anderen Unternehmen kennt oder im Softwarebereich. Du hast wahnsinnig viel Kundenkontakt, oder? Das ist das Untypische, oder?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die CTO-Rolle in letzter Zeit auch dann ein bisschen mehr im Vertrieb, im Marketing jetzt einfach dann gewandelt ist. Und dass meine CTO-Rolle, weil ich jetzt einfach dann Teil einer also weltweit agierenden Organisation, die ist natürlich jetzt einfach auch dann sehr in dem Vorvertrieb, in dem Pre-Sales verankert. Christian?
Du hast einen guten Punkt gebracht. Ne? Also deine Aufgabe, das, was wir damals ja gemeinsam gemacht haben. Ne? Ich als Vertriebler habe im Prinzip auf gut Deutsch gesagt den Kunden aufgerissen, den Erstkontakt gemacht. Du kommst in Dialog und wenn du den Kunden dahin kriegst, Workshops zu machen bzw. zu arbeiten, was ist denn eigentlich die Problemstellung? Und dann dein Stichpunkt, ne, den Business Value zu erarbeiten. Ne? Also sprich, wir sind ja dann immer so vorgegangen, wir haben uns immer angeguckt, wie sieht der SIS-Prozess aus? Wie arbeitest du heute? Haben das versucht, monetär zu bewerten, KPIs rauszufinden. Und dann zu überlegen, wie kann man den Prozess jetzt verändern, automatisieren, dass eben aus 70 Prozessschritten dann vielleicht teilautomatisiert 30 werden. Da ist natürlich eine Kosteneinsparung drin. So, und dann machst du letztendlich diesen Business Value oder diesen Business Case, was ja eigentlich jede Softwareentscheidung im Unternehmen geht ja mit einem Business Case einher. Die Frage ist aber, wie ist der wirklich erarbeitet und wie kann man diesen Business Case so definieren, dass man sagt, das kommt als Einsparung am Ende des Tages raus. Ja. Und das war für uns immer eigentlich ein Zusammenspiel. Ne? Und ich habe immer zu meinen Vertriebsmitarbeitern auch gesagt, wenn der Kunde mit dir nicht in diesen Dialog geht, vergiss es. Das ist keine Opportunity für uns. Ne? Wenn der Kunde im Vorfeld diese Zeit nicht investiert, ne, eine Due Diligence zu machen, auf gut Deutsch gesagt, mit dir ein Proof of Concept zu machen, ja, mit dir, sag ich mal, das zu erarbeiten, dann wird faktisch kein Deal dabei rauskommen, weil du diesen Business Case nicht hinkriegst, ja, diesen Business Value, wie du dich differenzieren kannst. In der Regel ist es ja so, jede Softwareentscheidung, du bist in vielen Fällen ja irgendwo im Wettbewerb, ne? Weil die gucken sich verschiedene Anbieter an, dann hast du einen Beauty Contest. Da hatte ich immer eine klare Meinung. Ne? In dem Moment, wo du eine Ansprache kriegst über ein RFP, du bist eingeladen zum Beauty Contest und du warst mit diesen Leuten vorher nicht im Kontakt, hast keine Workshops gemacht, vergiss es. Wirst per Default die Nummer zwei sein. Weil diejenigen, die es richtig gemacht haben, die waren im Vorfeld im Dialog, ne, wie wir das gemacht haben. Du hast Workshops gemacht, du hast ein Business Value Assessment gemacht, du hast mit verschiedenen Abteilungen gesprochen im Unternehmen, wer ist in diesem Business-Prozess, Geschäftsprozess mit beteiligt. Und dann gewinnst du Vertrauen. Ja, und dann wird aber auch für den C-Level letztendlich das Entscheidende kommen, dass du dein Problem gelöst kriegst. Und du kriegst eine entsprechende Faktenlage. Und du kannst auf Basis von Fakten entscheiden versus Bauchgefühl, Markenimage, wird schon irgendwie gut gehen. Ne? Ich sage jetzt mal, Blindflug versus klare Navigation.
Okay, verstanden.
Franz, deine ursprüngliche Frage, brachte mich jetzt einfach gerade so ein bisschen Selbstreflexion. Du hast gesagt, das ist ja also eine Umsetzung einer CTO-Rolle, die jetzt einfach nicht gerade typisch ist. Mhm. Und ich glaube, das hat zwei Elemente. Erstmal, das ist meine persönliche DNA, dass ich sage, ich bin eigentlich 50% Technologie, 50% Vertrieb als Person. Und das mag ich auch so leben. Und das andere ist halt, ich glaube schon tatsächlich, dass Vertrieb und Marketing sich gerade sehr contentorientiert entwickelt. Ich meine, das Gespräch hatten wir vorher. Ja. Content Marketing, also es gibt kein Marketing mehr, was nicht Content Marketing ist.
Ja.
Und Vertrieb rein aus dem Netzwerk heraus, rein aus dann im Grunde genommen dann dem Willen heraus, ist ja auch ein Stück weit Vergangenheit. Also Content-Vertrieb ist natürlich jetzt einfach sehr, sehr wichtig, um Glaubwürdigkeit, aber auch dann Problemlösungen jetzt irgendwie zu bewerkstelligen.
Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Oftmals ist der Ausdruck Vertrieb ist ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen negativ behaftet. Ne? Also worum es ja am Ende des Tages geht, Probleme zu lösen. Ja? Und derjenige, der mit dem Kunden interagiert, der muss die intrinsische Motivation haben, dieses Problem verstehen zu wollen und das lösen zu wollen. Ja? Nur dann kommt es auch zu guten Entscheidungen. Und das, glaube ich, ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, den zu betrachten.
Aber keine Sorge, also ein paar Geek-Sachen mit irgendwie Entwicklungen, Hardcore-Entwicklungen, Anpassungen jetzt irgendwie in GenAI und so weiter, das machen wir auch schon. Aber wir machen das jetzt einfach nur, wenn wir den Eindruck haben, aus dem Gespräch mit einem Kunden ist jetzt wirklich ein Bedarf da und das wird jetzt irgendwie einen Bedarf adressieren, den Kunden hat, um ein Problem zu lösen.
Okay, verstanden. Man hat gerade so schon ein bisschen gehört, ne? Man greift dann in die Prozesse ein bei so einem Projekt, man braucht eine Vision für so ein Projekt, man braucht einen Business Case, wie auch immer der dann auch aussehen mag. Wir machen ja auch einiges an Softwareprojekten, meistens die Programmleitung. Packen wir das mal, schauen uns an, wie du genau dahin gekommen bist, wo du heute bist und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber, wie man so ein Projekt eigentlich richtig aufsetzt, weil wenn wir schon mal in der Runde da sind, macht das glaube ich Sinn. Aber fang du doch mal da an, uns zu erzählen, wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du heute bist, um dass wir nachvollziehen können, wie haben sich die Charaktereigenschaften gebildet und wie bist du sozusagen zu dem CTO, wie wir ja gerade gehört haben, geworden, der du heute bist.
Okay, viele Wege führen nach Rom. Also ich würde sagen, das ist jetzt einfach kein klassischer Weg, aber wer hat da schon einen klassischen Weg hinter sich gebracht? So.
Toll.
In den 90er Jahren habe ich jetzt einfach angewandte Fremdsprachen für Computertechnologien jetzt einfach studiert an der Sorbonne. Angefangen mit tatsächlichen jetzt Fremdsprachen-Basisstudium und dann im Grunde genommen im Master über Text-to-Speech, Speech-to-Text, so einfach so Dinosaurierzeiten zu was heute LLMs sind. Mhm. Ich war eigentlich als Person weder Fisch noch Fleisch, hatte großes Interesse für Wissenschaft. Ich hatte großes Interesse für jetzt einfach Geisteswissenschaften. Von daher konnte ich mich nicht entscheiden. So. Mhm. Und dann kam die Internetblase, das war jetzt einfach Anfang der 2000er. Ein paar Leute können sich vielleicht erinnern, ein paar Leute haben jetzt einfach das in den Geschichtsbüchern gelesen. Dann ist die Internetblase geplatzt und dann war es back to Consulting, back to Marketing. Ich habe jetzt einfach eine Consulting-Karriere angefangen und viel PowerPoint-Engineering gemacht damals. Viel Kundensituationen erlebt und große Systeme eingeführt. Und interessanterweise habe ich mich jetzt einfach damals in einem interessanten Feld spezialisiert, das Thema Post-Merger Integration. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt in verschiedenen europäischen Ländern relativ früh unterwegs war und dann die Sprache kenne, dann war ich jetzt einfach derjenige, den man gesetzt hat, ah ja, okay, da gibt es eine deutsch-französische Fusion, es gibt einen deutsch-spanischen Merger, es gibt einen französisch-englischen Merger, dann sendet man den Fred, der kann das schon, weil er spricht die Sprachen, er kennt die Kulturen, er hat schon mal gemacht. Mhm. Auch dann ein bisschen Interimsmanagement technisch, natürlich, dass ich jetzt irgendwie mal auch dann für eine Firma dann die technische Leitung oder die CEO-Leitung übernommen habe, wenn das jetzt einfach zwei Softwareunternehmen zusammen fusioniert sind. Das bedeutet, was ich vorher gesagt habe, immer sehr viel Vertrieb, immer sehr viel Technik dabei, immer so ein Stück weit Geisteswissenschaft oder irgendwie Soft Skills und ein Anteil Hard Skills dabei. Mhm. Ich habe ab 2015 auch dann mit der Kobaltblau die eigene Firma auch dann gegründet mit zwei weiteren Kollegen. Das war etwa eine sehr, sehr schöne, aber sehr anstrengende Zeit meines Lebens, diese Unternehmerschaft. Also viele Leute denken, das ist immer sehr romantisch, jetzt einfach eine Firma zu gründen. Aber wenn du jetzt einfach mit 200.000 oder 300.000 Euro jetzt irgendwie Eigenbeteiligung, einen Kredit von 1 Million jetzt einfach bei der Bank fragt, dann ist das schon jetzt einfach auch dann etwas, was man jetzt sich zweimal überlegen muss, ob man das jetzt einfach richtig machen möchte. Und es gibt auch ganz viele nicht romantische Ebenen, aus einer Freundschaft jetzt irgendwie ein Geschäft zu schlagen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, und wir waren sehr erfolgreich, die Firma ist nach wie vor sehr erfolgreich, habe ich mir gedacht, ich möchte was anderes machen. Und dann kam diese Möglichkeit bei der Pegasystems. Ich hatte mich jetzt einfach im Rahmen von Post-Merger Integration mit dem Thema auseinandergesetzt. Naja, wie kann man mit einer Plattform mehrere Nutzungsfälle, mehrere Probleme, Herausforderungen eines Geschäfts jetzt tatsächlich lösen? Und dann bin ich jetzt einfach auf die Plattform und dann hat Pega jetzt einfach mein Profil auch dann spannend gefunden. Das ist so die Kurzgeschichte oder die Kurzfassung der Geschichte.
Nicht schlecht. Also von angewandten Fremdsprachen voll in den Tech-Bereich rein.
Richtig, genau. Ja,
ja. Nicht schlecht. Sehr, sehr cool. Hattest du auch eine Zeit lang, wo du wirklich hart programmiert hast?
Ich habe, ja, also was heißt hart programmiert? Ich habe tatsächlich jetzt einfach ein Team, also 2002, glaube ich, kam ich nach Deutschland, damals über eine derzeitige Capgemini-Filiale und wir haben jetzt einfach also Computertechnologien oder Softwaremethoden entwickelt für Navigationssysteme, was man damals für Kampfflugzeuge haben wir angewandt für Navigationssysteme, also für die Verbindung von, sagen wir mal so, Fahrerassistenzsysteme. Also das war eine deutsch-französische Firma, die ich da geleitet habe. Und da hatte ich jetzt einfach wirklich bis zu 50 Leute, die wirklich jetzt einfach dann die Fahrerassistenzsysteme entwickelt haben. Und ich habe natürlich jetzt einfach die Architektur gemacht vom Mikrocontroller bis hin jetzt einfach zu der Mensch-Maschine-Interface. Stimmt. Ja. Und ich habe selber immer mal wieder Sachen entwickelt. Ich habe mal auch dann ich habe Diagnostik gemacht bei einem, also so richtig HR-Diagnostik und für CIOs und CTOs. Also da war ich jetzt einfach wirklich der, sagen wir so, der HR-Berater, der jetzt einfach dann die Gespräche führt, um zu sagen, okay, bist du jetzt einfach für diese Stelle geeignet? Und dann habe ich tatsächlich jetzt einfach auch meinen eigenen kleinen LLM programmiert, wo wir jetzt einfach, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach immer nach jedem Vorfall muss ich einen Report schreiben, das nervt mich. Und dann habe ich jetzt einfach mit 2, 3 Leuten, habe ich jetzt einfach selber einen Report-Generierer vor 8 Jahren also geschrieben. Cool. Also ja, also Programmieren war immer ein Teil meines Werdegangs und wir tauschen uns jetzt irgendwie WhatsApps in Python mit meinem Sohn, der jetzt einfach selber Programmierer ist. Also von daher, ja, es ist immer ein bisschen da.
Okay.
Bin nicht der Beste, bin besser Tester, weil Tester sind Leute, die jetzt einfach dann eher dann die Sachen zerstören, bis das einfach dein System jetzt einfach bricht. Und die sind gut für die Entwickler, weil dann können die Entwickler einfach System wieder aufbauen und sagen wir so, nachhaltig machen. Ja, aber Entwicklung war immer ein Teil meines Werdegangs.
Ja, aber cool auf jeden Fall. Ich meine, ich gehe da so detailliert rein, weil ich das immer spannend finde, wie Leute dann in eine CIO, eine CTO, eine CEO, eine CFO-Rolle reingekommen sind. Und es ist eben nicht immer der klassische Entwickler und dann war man vielleicht irgendwie im Produkt- oder im Tech-Bereich und dann ist man irgendwann CTO. Anders auch bei CFOs muss man auch nicht eine komplette Finance-Vita haben und dann da reingehen. Finde ich super interessant. Ja, unbedingt dranbleiben. Ganz zum Schluss schauen wir uns mal noch an, was sind eigentlich so deine Erfolgsrezepte für C-Level, für CTO-Dasein, deine Routinen, deine Alltagsrezepte. Aber gucken wir doch mal kurz jetzt auf dieses Thema Softwareprojekte aufsetzen. Ja, also vielleicht könnt ihr beide mal erzählen, einfach aus eurer Perspektive, was für euch gut funktioniert oder was für die Kunden damals gut funktioniert hat und was für uns jetzt auch gut funktioniert, wie wir quasi im Interim Management ja auch die Programmleitung und die Programme dann gut aufsetzen. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist der erste Punkt? Wo geht's los?
In der Regel ist es ja so, dass der Softwarevertrieb ja unterwegs ist bei Kunden und einen Kunden letztendlich ja akquiriert oder in die ersten Gespräche geht. Ja. Und dann passiert eigentlich schon der erste Fehler. Ne? Der Kunde sagt, ja, hört sich interessant an, zeig mir doch mal deine Software. Na, so, das war die erste Alarmglocke für mich damals als Vertriebsleiter, wenn der Kollege zu mir kam und da hatten wir auch mit Fred auch die eine oder andere Diskussion, weil Fred hatte natürlich die Kollegen, die in der Lage waren, die Software zu demonstrieren. Du kommst als Vertriebler und sagst, oh Fred, ich brauche morgen unbedingt jemanden, der die Software zeigen kann. Dann sagt der Fred, nee. Na, um was geht's denn? Was ist denn eigentlich der Business Case? Was ist der Use Case? Ja, keine Ahnung, aber der Kunde will unbedingt die Software sehen. So, Erstes Thema, ne, das ist schon einmal der erste Red Flag. Ja. Vertrieb ist ein Gespräch, erwischt irgendjemand beim Kunden, der sagt, ja, finde ich toll, zeig mir das mal. Und du springst am nächsten Tag in eine Demo rein und du zeigst ihm irgendwelche Function Features. So, das ist schon der erste. Also, wenn du auf dem Pfad bist, dann kann ich dir heute schon sagen, da ist der Abgrund und da geht's runter. Ja, das ist schon das erste Thema. Na, Fred, wie hast du das gesehen damals, na, wenn diese Situationen kamen? Na, was hast du dann zu mir gesagt, was ich anders tun muss oder wie wir im Vertrieb anders arbeiten müssen?
Also tatsächlich geht es einfach um das Verständnis, was man jetzt einfach mit dieser Software erreichen möchte. Und ich rede jetzt einfach nicht mal von Function Features. Ich rede von dem Wert, den ich jetzt einfach am Ende erreichen möchte. Mhm. So. Nehmen wir mal das Beispiel vom Staatsministerium für Wirtschaft, was ich vorher genommen habe. Mhm. Was war ausschlaggebend? Mhm. Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit war ausschlaggebend. Das bedeutet, man hat jetzt einfach die Software so einfach gestrickt, mhm. dass man in 5 Tagen in der Lage ist, einfach dann diesen Eingang von Briefen stoppen kann. Mhm. So. Und ich nehme dieses sehr einfache Beispiel, um darzustellen, was du gerade sagst. Es nutzt nichts, so eine große Folien- oder Software-Schlacht von Anfang an jetzt irgendwie zu organisieren. Was hilft, ist irgendwie zu definieren, was will ich mit der Software? Und das gilt jetzt einfach gerade mit GenAI-Projekte genauso. Mhm. Was will ich erreichen? Welchen Wert möchte ich für meine, also für mein Unternehmen, für meinen Businessbereich stiften? Und dann gibt es jetzt einfach dann die Frage, kann dieser Wert mit einer Standardlösung relativ schnell erreicht werden? Kann dieser Wert mit einer, wir sind ja hier in München heute, also in einer, mhm. mit einer selbstgebrauten Lösung oder muss mhm. dieser Wert mit einer selbstgebrauten Lösung, weil es gibt nichts auf dem Markt? Oder gibt es dazwischen 50 Shades of Grey, wo ich jetzt einfach sage, es gibt dann Plattformen, es gibt dann Softwarebibliotheken, die mich mhm. jetzt einfach auf diesen Weg jetzt irgendwie helfen können. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt einfach eine der ersten Fragen, die jetzt in so einem Unternehmen stattfinden muss. Dieser Prozess muss stattfinden. Dass sich die Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig ist, einfach den Markt zu sondieren, sich jetzt einfach ein paar Lösungen anschauen, das ist ja normal. Also mhm. jeder fängt jetzt irgendwie meistens jetzt einfach von Null an, von mhm. Google, mittlerweile jetzt einfach von ChatGPT. Mhm. Wie sieht es einfach auf dem Markt aus? Trotzdem, ich glaube, das ist dann der falsche Weg. Man müsste sich jetzt einfach erstmal die Frage stellen, was möchte ich lösen? Wie möchte mhm. ich das lösen? Wenn ich jetzt einfach von Standardsoftware rede, kann ich jetzt einfach eine Cloud? Mhm. Sind die Daten, die ich jetzt einfach dann verwenden werde, sind die jetzt einfach Cloud-fähig oder nicht? Also da sind viele mhm. Fragen, die jetzt einfach von Anfang an gestellt werden müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie will ich das tun? Mhm. Welche Methode will ich verwenden, um jetzt einfach dann dieses Projekt zu bewerkstelligen? Ich habe es früher sehr oft verglichen mit Kathedralen.
Okay.
Also so Münster, also der Münster von ja. Straßburg, das hat jetzt einfach mehr als ein Jahrhundert gedauert, im Grunde genommen jetzt einfach Münster von Straßburg jetzt einfach zu errichten. Mhm. So, das Ergebnis ist halt, es ist natürlich jetzt einfach ein Summarium von unterschiedlichen Technologien der Zeit. Also mhm. wir sind im Mittelalter, der Technologiefortschritt war nicht so groß wie heute. Trotzdem gibt es jetzt irgendwie zwischen dem Anfang und dem Ende sehr gravierende Technologieänderungen, die sich jetzt einfach heute in der Architektur auch sehen lassen. Mhm. Also jedes IT-Projekt und auch mit einer Plattform, auch mit dem Versprechen Low-Code oder heute mit Vibe-Coding, wird irgendwann mal relativ komplex werden, mhm. weil es sind verschiedene Systeme, es sind Legacies, es sind Sachen, die mhm. sind jetzt einfach vor 15, 20 Jahren entwickelt worden. Es gibt jetzt im Grunde genommen auch dann Gesetzgebung, die jetzt einfach dann für die Datenhaltung ist einfach sehr, sehr grundsätzliche Leitplanken setzen. Und das wird daraus jetzt einfach ein relativ komplexes Projekt werden. Das bedeutet, du musst eine Firma muss einfach eine Methode definieren, wie will ich jetzt einfach dann dieses Thema umsetzen. Und diese Methode müsste idealerweise relativ kurze Schleifen und Feedback-Schleifen beinhalten. Mhm. Das ist das Thema Agilität. Mhm. Um im Grunde zu wissen, okay, das, was ich jetzt einfach die letzten 5 Wochen oder die letzten 10 oder die letzten 3 Monaten gemacht habe, bringt das jetzt einfach einen Beitrag zur Value, der ich mir jetzt einfach vorgestellt habe? Oder bringt das eine Änderung, dass ich jetzt einfach das Gefühl des Wertes, was ich jetzt einfach mit dem Team hatte, vielleicht einfach ein kleines bisschen verändern möchte. Damit das Thema Erwartungsmanagement. Kann ich meine Erwartungen jetzt irgendwie zufriedenstellen? Oder muss ich an meinen Erwartungen vielleicht mal ein bisschen was anderes machen und dann muss ich nochmal mit einem Geschäft und mit den Leuten reden und so weiter und sagen, okay, so wird es nicht gehen, aber vielleicht wird es einfach so gehen.
Okay, verstanden. Das heißt, ich habe mein Beispiel Staatsministerium für Wirtschaftscase gefunden im Unternehmen. Ja. Es gibt ja, das ist ja ist jetzt natürlich ein besonderer Case, den hat nicht jedes Unternehmen, aber so ähnlich wahrscheinlich schon, auch sehr repetitiv, ja, mit hohem Volumen und Fehleranfälligkeit ist hoch. Also das wäre so ein Case, ne?
Genau, ich habe ein anderes Case. Der ist auch dann veröffentlicht. Mittlerweile ein Freund von uns, von der Deutschen Telekom, jetzt der Kollege sagt einfach, wir haben jetzt einfach ein GenAI-Tool entwickelt. Aus dem Prompting bekommst du jetzt einfach ein grob Gerüst einer Applikation, was jetzt einfach auch dann sich sehen lässt, jetzt mit Beispielen von wirklich jetzt einfach Eingangsscreens und so weiter. Und der Case ist dann die Beitragsabführung, Beihilfe, Ablöseversicherung. So, viele Unternehmen in Deutschland haben jetzt einfach ein paar staatliche Bedienstete in ihren Teams und die müssen jetzt einfach einen besonderen Prozess für die Krankenversicherung jetzt irgendwie respektieren. Und dieser Prozess ist extremst, sagen wir so, Duct Tape, also so Klebeband behaftet. Ja, du hast ja überall Excel-Listen, du hast überall jetzt irgendwie so Mail, Papier und so weiter und so fort. Das ist ja einfach ein Traumcase für so eine Plattform. Weil keine Firma wird jemals eine Standardanwendung entwickeln für diesen speziellen Case. Aber die Häufigkeit von diesem Case ist hoch genug, dass es jetzt einfach dann für uns es, sagen wir so, wichtig macht, relativ schnell zu lösen. Und das lösen wir in dem Beispiel mit einem GenAI-Tool, was im Grunde genommen sagt, ich gucke mir jetzt einfach das, was im Internet verfügbar ist und es ist alles verfügbar, weil das ist jetzt einfach auch dann gesetzlich definiert. Und dann kannst du jetzt einfach aus einem GenAI-Modell ein Prozessmodell, aus dem Prozessmodell kannst du ein Datenmodell, Screens, eine Applikation, einen Prozess definieren. Okay. Das ist jetzt einfach ein anderes Beispiel.
Got it. Perfekt, danke für die Ergänzung. Also Schritt 1, was möchte ich erreichen? Ich habe mein Beispiel gefunden und sage, okay, ich will idealerweise, dass das auch völlig automatisch abläuft oder wie auch immer. Zweiter Schritt ist, wie will ich das erreichen? Da würde dann irgendwann das Thema Software reinkommen oder Plattform reinkommen oder je nachdem, auf was ich mich einige. Wie geht's weiter? Was ist Schritt 3?
Ja gut, du bleibst beim Wie.
Ja?
Beim Wie kannst du jetzt einfach relativ viel, weil wie Methode, Software und so weiter, da gibt es einfach auch dann Menschen mitnehmen. Okay. Also guck dir mal heute viele Unternehmen, oder ich nehme ein Beispiel jetzt einfach wieder im öffentlichen Bereich, 50% der Belegschaft wird in Rente gehen. Und das ist jetzt einfach bei Krankenversicherungen, das ist bei vielen Organisationen einfach der Fall. Diese Menschen wird man nicht ersetzen, nicht überall, nicht immer. Das bedeutet, der Bedarf an Automatisierung wächst. Trotzdem musst du jetzt einfach die Veränderung, und die Veränderung wird massiv sein, weil gestern gab es jetzt irgendwie Kundencenter, Leute, die jetzt einfach telefoniert haben, die jetzt einfach Briefe bearbeitet haben, Leute, die jetzt einfach dann E-Mails, auch dann Chats bearbeitet haben und so weiter und so fort. Morgen gibt es das alles nicht mehr in der Form. Das heißt, du musst jetzt einfach deine Organisation komplett anpassen. Du musst die Menschen darauf vorbereiten. Und per Definition ist der Mensch im Durchschnitt nicht gerade sehr veränderungsfreudig. Und es ist, ich sage es einfach ohne Wertung. Es ist auch gut, weil ein Stück weit Sicherheit ist auch gut für das Überleben der Menschheit. Das bedeutet, das ist jetzt einfach unser Sicherheitspuffer. Du musst die aber trotzdem auf den Weg bringen. Und diese Veränderungen, wie der Chris vorher gesagt hatte, Build for Change, der Change wird immer schneller. Das heißt, die Zeit, wo du die Leute jetzt einfach auf den ersten Weg gebracht hast, dann bist du schon jetzt einfach auf den zweiten, den dritten Weg. Und dann musst du jetzt einfach die dazu konvertieren, jetzt einfach dir zu folgen. Das heißt, der nächste Schritt ist Change Management. Und der begleitet dich die ganze Zeit.
Okay. Ich glaube, dass da intuitiv würde man denken, ich habe meinen Use Case gefunden. Ich habe verstanden, wie ich den Use Case bearbeiten kann. Also zum Beispiel mit Pega oder mit irgendeiner anderen Plattform oder Software. Jetzt fange ich an, das Lastenheft zu schreiben, zu implementieren und so weiter. Also diesen Schritt, ist das der Schritt, wo die meisten Leute einen Fehler machen, dass sie sich nicht überlegen, wie muss ich meine Orga, mein Businessmodell etc. anpassen, um in Zukunft so zu arbeiten? Oder was würdest du sagen, ist so der Step, wo man am ehesten stolpert?
Also aus meiner Sicht würde ich sagen, genau da ist oder liegt der Hund begraben, da macht der C-Level Fehler. Ja? Mhm. Wenn der C-Level letztendlich dieses, oder das Management im Generellen, wenn die den Kulturwandel unterschätzen, mhm. ja, dann ist es vorprogrammiert für einen Big, Big Fail. Ja? Mhm. Und das sieht man immer wieder, wenn die Organisation eben letztendlich nicht mitzieht, ne? Man die Fachbereiche nicht mitnimmt ja, in diesen Dialog, keine Rückkopplung hat. Also wenn die Organisation darauf nicht vorbereitet wird, ist es unmöglich, einen Change hinzubekommen. Ja? Und mhm. dann ist es natürlich so, mein, ehrlich gesagt, Franz und uns gesprochen, wir sind darüber ja nicht böse, weil wir leben ja durchaus mit unserem Geschäft davon, mhm. dass solche Themen scheitern. Ja? Dann sind sie eben gescheitert und dann muss man gucken, wie man so ein Problem wieder löst ja? und wieder mhm. vielleicht neu aufsetzt. Ja? Aber mhm. das ist für mich gnadenlos Change-Management. Du kannst die beste Software der Welt haben, wenn du diesen Kulturwandel, diesen Change-Management, wenn du das vernachlässigst neben dem Pflichtenheft und Requirements etc., dann ist das zum Scheitern verurteilt. Was war so deine Erfahrung, Fred, in dem Projekt oder jetzt in deiner, ne, in deiner Zeit bei Pegasystems? Was hast du gesehen?
Also Franz hat auch schon jetzt einfach so mein Schmunzeln jetzt einfach wahrgenommen. Ich schreibe keine Lastenhefte, keine Pflichtenhefte mehr.
Mhm. Okay, interessant.
Die Software schreibt es für mich.
Okay.
Also ich mache jetzt einfach erstmal so ein plakative Bäm, Leute, vergiss es. Ja. Natürlich ist einfach die Wahrheit viel anders, wie ich das beschreiben werde, aber trotzdem ist es halt so. Mhm. Stell dir jetzt einfach eine Welt vor, wo tatsächlich aus dem, was du konfigurierst oder programmierst, einfach auch dann das Lastenheft dann mitläuft. Mhm. Also jeder spricht von Agentic AI. Mhm. Keiner weiß, wo so ungefähr, wo was das ist. Ja. Mhm. Aber das ist ja einfach ein sehr, sehr guter Use Case für Agentic. Das bedeutet, wenn du jetzt einfach mit dem Fachbereich zusammenarbeitest, wenn du jetzt einfach mit deinen technischen Kollegen zusammenarbeitest, schreibt im Grunde genommen dann mit der Entstehung der, also sagen wir so, deiner Software, wird jetzt einfach das Lastenheft mit beschrieben und mitgeschrieben.
Okay.
Das heißt, ich höre auf, jetzt einfach darüber so drüber nachzudenken, V-Modell ähnlich, ich schreibe jetzt einfach meine Anforderungen, dann setze ich dann die Anforderungen um und dann teste ich jetzt einfach nach den Anforderungen. Nein. Mhm. Die Tests, die werden jetzt einfach mitgeschrieben mit der Konfiguration der Software. Zumindest mal einfach ein großer Anteil von dieser Tests. Die werden sogar, die Automatisierung dieser Tests wird auch dann mitkonzipiert und mitdefiniert. Das Lastenheft schreibt sich mit, die Dokumentation schreibt sich mit. Mhm. Natürlich würdest du ganz viele Kleinigkeiten finden, wo das sich jetzt einfach nicht mitschreibt. So, wie mache ich das jetzt einfach, dass es jetzt irgendwie eine Impersonation in SAP funktioniert, damit jetzt einfach dann dieser Vorgang, der jetzt einfach da in Pega startet, vielleicht mal in SAP geschrieben und dass jetzt einfach die Person, die diesen Vorgang gemacht hat, auch in SAP anerkannt wird. Das heißt, dass die Kennung jetzt einfach mitläuft für ein Audit. Also ich sage nicht, es funktioniert für alles. Mhm. Aber der Grundgedanke muss doch so sein, dass diese ganze lästige Arbeit weggeht. Was machen wir heute? Also was mache ich? Was ist mein Job? Und was motiviert mich jeden Tag jetzt aufzustehen? Ja, mich motiviert jeden Tag aufzustehen, dass das, was ich tue seit 20 Jahren, eigentlich die Arbeit der Menschen erleichtert. Dass die Sinnlosigkeit eines Papierstapels, der jetzt einfach auf dem Schreibtisch steht, ja, und in Zeiten von Clean Desk darf er nicht mal stehen. Das heißt, ich muss sogar einen Platz finden, wo ich den aufräumen muss, ja. Dass das einfach nicht mehr gibt. Mhm. Das ist die Motivation. Mhm. Und das sollte eigentlich die Motivation von jedem Softwareprojekt sein. Ich sage nicht, dass es jetzt einfach heute oder sogar morgen der Fall sein wird. Ich habe vorher von Kathedralprojekten gesprochen. Mhm. Also da muss ich jetzt einfach mit mir selber ein Stück weit jetzt irgendwie mal ein Klang sein. Mhm. Aber nee.
Okay, bitte. Gar nicht. Gut, dann haben wir die drei Schritte. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben diese Story gebaut. Ich nenne es jetzt einfach mal die Chain-Story oder die Mission, Vision von so einem Projekt. Ja. Was kommt als nächstes?
Use Cases.
Use Cases. Also dann sammelt man wirklich die einzelnen Use Cases. Ja. Dieses, also man strukturiert sozusagen dieses obergeordnete Problem. Ich muss das lösen in einzelne Use Cases.
Ja, ja, richtig. Ja,
okay. Genau.
Ja.
Und dann? Wann kriege ich endlich meine Software?
Die Use Cases, also die Use Cases, ja. Die werden natürlich jetzt einfach dann konfiguriert in die Software oder programmiert. Also je nachdem, ob du jetzt einfach mit Pega machst, das ist jetzt einfach der No-Code-Ansatz. Das heißt, es wird jetzt einfach zu 100% konfiguriert. Mhm. Mit anderen Plattformen hast du jetzt einfach dann gewisse Schritte, die natürlich jetzt einfach ein Stück weit einfach mit Code stattfinden. Mhm. Und du hast jetzt dann wieder verschiedene Testschritten und der Test läuft jetzt einfach parallel dann zu der Entwicklung zum Großteil. Mhm. Und nach Du kannst tatsächlich, du hast verschiedene Schritte, wo du Teile dieser Software iterativ auch dann liefern kannst. Das heißt, du hast MVP, also MLPs oder MVPs, also Most Lovable Products nennen wir sie bei uns. Aber du hast jetzt einfach im Grunde genommen deine ersten Produktinkremente, die du jetzt einfach auch dann launchen kannst. Dann hast du jetzt einfach weitere, also Erweiterungen, die jetzt irgendwie nicht zu den ersten Produktinkrementen gehören. Die können jetzt einfach dann auch dann paar Wochen danach jetzt irgendwie gelauncht werden. In dem Beispiel, was ich genannt hatte, in Corona, war jetzt einfach dann der erste Schritt, diese 5 Tage, dass man jetzt einfach den Frontend hat. Und dann gab es der zweite Schritt, die Dunkelverarbeitung, also die Backend-Verarbeitung. Das war jetzt einfach ein paar Wochen danach. Und dann gab es jetzt irgendwie noch Verfeinerungen. Dann gibt es einfach eine Ausprägung für, sagen wir so, für Gastwirtschaften und Hotels. Dann gab es eine Auswirkung für andere Typen von Betrieben. Und das kannst du, also die Software, das ist ja kein Big Bang wie damals, ja, wo ich angefangen habe. Da hat man jetzt einfach 2 Jahre gewartet und 2 Jahre danach kam die Software. Der Grundgedanke der Technologie war schon veraltet und einfach die Anforderungen haben sich so weit entwickelt, dass die Software 20% entweder über das Ziel hinaus, neben dem Ziel jetzt einfach geschossen ist. Okay. In dem Fall hast du jetzt einfach eine Möglichkeit, immer wieder Korrekturschleifen zu führen, damit die Software jetzt einfach das Ziel erreicht, was sich einfach über den Weg kristallisiert. Der Weg ist das Ziel.
Okay. Ich habe jetzt mitgeschrieben, so diesen 4-Step-Plan und es sind 2 Seiten geworden und 2,5 oder 2/3 Seiten eigentlich ist wirklich auf diesen Schritt 1, 2, 3.
Ja.
Und ganz unten steht Use Cases iterativ implementieren. Man würde meinen eigentlich, dass die meisten Leute fangen wahrscheinlich damit an gleich. Ne?
Die meiste Zeit ist auch da drin, ja.
Ja, okay.
Also viel Zeit ist auch natürlich da drin, ja, weil da versteckt sich jetzt einfach auch dann die Komplexität die Komplexität kommt relativ schnell, ja. Wir können jetzt einfach darin gehen, also der Use Case, dann hast du jetzt, du kannst jetzt einfach nach natürlich Use Case spezifisch. Use Case ist immer gut, weil das Business kann sich jetzt einfach erkennen. So. Aber dann gibt es jetzt einfach auch viele grundlegende Elemente, wie jetzt einfach der Zugang, die Sicherheit vom Zugang. Dann gibt es die Schnittstellen. Welche Arten von Schnittstellen? Dann gibt es jetzt irgendwie Datenhaltung. Welches System wird welche Daten halten? Welche Daten werden jetzt im Grunde genommen Echtzeit angepasst, welche Daten werden gegebenenfalls jetzt einfach nur jetzt irgendwie zeitversetzt, also gezogen. Dann hast du jetzt einfach das ganze Thema Archivierung. Also ich meine, diese Phase, die du jetzt einfach, die wir gerade jetzt einfach sehr, ein bisschen schnell mit, ja, Use Cases, die ist natürlich komplexer.
Klar.
Die ist natürlich komplexer. Du musst jetzt einfach dann die Prozesse anpassen zwischen, sagen wir so, deiner Plattform oder wenn das jetzt einfach selbst gebrauter Software. Welche Schritte werden jetzt einfach in dieser Software und welche andere Schritte werden jetzt einfach in die Kernsoftware? Weil es gibt ja immer noch einfach ein CRM-System, ein Warenwirtschaftssystem, was im Grunde genommen sehr detaillierte Silos einfach in deiner Organisation darstellen.
Da habe ich idealerweise aber auch in Schritt 3 ja schon beim Wie bleiben und was muss ich im Unternehmen ändern, habe ich ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Das heißt, das ist ja dann, wenn ich den Use Case dann quasi finde, da sind die Leute ja idealerweise auch begeistert davon und wollen das dann auch ändern, weil sie wissen, okay, wenn ich das ändere, kriege ich dann am Ende die bessere Lösung. Anders als vielleicht die meisten Softwareprojekte, die scheitern, wo man gleich mit den Use Cases anfängt zu implementieren, die Leute einfach nur davor stehen, ja, okay, jetzt muss ich plötzlich anders arbeiten.
Ja. Okay. Das ist richtig. Ja.
Genau, da hast du dann auch das Thema Change Management. Du nimmst die Leute mit, es ist ein kontinuierlicher Dialog, ein iterativer Prozess, du spiegelst Dinge zurück. Und das ist ja auch letztendlich ein Hebel, wie du diese Mitarbeiter, ne, von A nach B bewegt kriegst. Ja? Tust du das nicht, hast du es im Vorfeld nicht getan, diskutierst du nur Fakten. Ja, gehst du nach Hause, machst die Tür zu und kommst zurück und dann sagst du, ja, was soll ich damit? Ja? Das löst ja nicht mein Problem, weil du eben über dieses Problem nicht im Detail gesprochen hast.
Ja, okay. Also dieses Vorprojekt nehme ich jetzt auch mit und würde ich auch sagen, sollen alle Zuhörenden mitnehmen, bevor man den Implementierungspartner auswählt, was ja manchmal sogar der erste Schritt ist bei den meisten Leuten. Das ist dann so ein Zeichen, okay, da haben wir vielleicht 1, 2, 3 übersprungen. Dieses Vorprojekt ist extrem wichtig. Idealerweise macht man das dann vielleicht sogar mit dem Softwareanbieter selbst oder mit, wie gesagt, auch noch jemanden anderen, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Sehr cool. Würdet ihr noch irgendwas ergänzen? Gibt es noch irgendwie weitere Schritte oder ist man dann in diesem iterativen Use Case Implementierungsschritt und der ist dann quasi der ja im Endeffekt immer dauerhaft stattfindet?
Im Prinzip wird es auch nochmal, ne, wie du sagst, Vorprojekt oder dieses Proof of Concept. Wenn ich den heute nicht mache, ne, es ist das Gleiche, Du hast vorhin gesagt, ne, du schließt ja heute keine Ehe, du heiratest ja nicht jemand, wenn du den nicht vorher kennengelernt hast. Ne? Du gehst mal aus, du machst ein Date, du lernst dich gegenseitig kennen. Mhm. Und genauso ist es
letztendlich. Es gibt Fernsehformate, da ist das anders.
Ja, durchaus, ja, kommt drauf an. Ist aber dann auch ein durchaus kommerziell lukratives Geschäft. Aber das ist, du musst einen Softwareanbieter kennenlernen. Du musst verstehen, wie die ticken, wie die Technologie, die Menschen ticken, weil am Ende des Tages. Du wirst in jeder Phase, auch wie bei einer Ehe, du wirst mal schwierige Zeiten haben. Und dann musst du die Leute kennen oder musst du halt den Fred kennen oder den Vertriebler. Sag, hey, jetzt habe ich ein Problem, wie können wir das lösen? Ja. Also dieses Vorprojekt, dieses Proof of Concept, immanent wichtig, wenn ich solche transformativen Themen angehen will. Ja? Absolut
notwendig. Und Christian, jetzt einfach back to 2025. Wie macht man das jetzt einfach mit der Ehe? Man geht jetzt einfach auf eine Plattform. Man definiert jetzt irgendwie, was man erwartet. Und das auf der anderen Seite wird ja auch da, auf der anderen Seite wird auch definiert, was erwartet wird. Und dann wird es gematcht. Und in 60% der Fälle, ich habe jetzt einfach gerade eine Statistik drüber gelesen, jetzt im Grunde genommen hast du zumindest mal jetzt einfach den Anfang definiert und weniger Chance, dass es dann scheitert. So soll es eigentlich sein.
Echt cool.
Sehen wir das positiv, ja?
Ja, total. Ja, wir sind langsam schon am Ende. Die meisten Zuhörer, wir haben jetzt hier eine Bonus-Episode gemacht. Ich glaube, es war sehr, sehr wertvoll, dass man sich dieses Thema Softwareprojekt einmal anguckt. Wenn es mehr Fragen gibt, kann man natürlich da jederzeit auf uns zukommen. Aber bevor man die Zuhörenden sozusagen jetzt in den Tag schickt, wo auch immer gerade zugehört wird, gib uns doch mal so deine 2, 3 Tipps für C-Level, deine Routinen, deine Erfolgsstrategien. Gibt es irgendwas, was du, sag ich mal, was du vielleicht auch an Erfolgsstrategien hast, die dir helfen?
Ja, also ich kenne jetzt einfach dann diese Frage, die du jetzt einfach normalerweise auch dann am Ende stellst. Und ich habe jetzt einfach mich jetzt versucht vorzubereiten auf diese Frage. Und alles, was ich mir gedacht habe, jetzt einfach verwerfe ich gerade, weil ich finde es einfach doch jetzt irgendwie blöd.
Perfekt, sag uns die Wahrheit.
Ich sag einfach die Wahrheit. Ich habe irgendwann mal verstanden, es muss einfach Spaß machen, den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, ist mit dir zusammenzuarbeiten. Was ich damit meine, ist halt, ich versuche, wenn es mir gelingt, einfach eine easy person to work with, neudeutsch, also ich versuche einfach eine einfache Person zu sein, mit der es jetzt einfach zusammenzuarbeiten ist. Das heißt, an meiner Mensch-Maschine-Interface einfach zu arbeiten, an meine Schnittstellen zu arbeiten, wie eine Software, dass die Leute einfach sagen, ey, mit Fred zusammenzuarbeiten, das ist jetzt einfach wie eine Bestellung auf Amazon. Das geht ratzfatz und du kriegst jetzt im Grunde genommen dann das nächste Produkt, was du jetzt einfach kaufen kannst.
Okay.
Das ist für mich jetzt einfach eine Routine oder zumindest mal eine meiner Kernwahrheiten. Die zweite Kernwahrheit ist halt, und das versuche ich jetzt einfach so zu leben, also ich wäre heute vielleicht jetzt irgendwie mit der Tram gekommen, dann habe ich jetzt einfach mir gedacht, nee, dann nehme ich vielleicht mal jetzt einfach einen Elektroscooter oder dann die U-Bahn. Also meine Morgenroutine ist genau das, dass ich keine Morgenroutine habe. Wahrscheinlich hat das einfach mit mir persönlich zu tun. Ich mag es nicht, sagen wir so, in Wegen geschickt zu werden, wo ich jetzt einfach mich nicht jetzt einfach links und rechts bewegen kann. Das bedeutet, ich versuche manchmal einfach Sachen zu machen, ganz anders, wie ich sie sonst machen würde. Und das ist eine sehr schwierige intellektuelle Übung tatsächlich, weil als Mensch bin ich jetzt einfach ganz anders programmiert. Als Mensch bin ich jetzt einfach jemand, der jetzt einfach Gewohnheiten mag. Ich versuche es aber jeden Tag einfach ein kleines bisschen anders zu machen, damit ich jetzt einfach auf Dauer flexibler und agiler bin. So. Cool. Wie das auf C-Level-Ebene jetzt einfach funktioniert. Ich glaube, für eine bestimmte Art von Führungskraft von C-Level funktioniert das. Ja. Sobald du jetzt einfach eine gewisse Integrität und Ehrlichkeit mit dir hast, die Person, die du hast, die du jetzt einfach vor dir hast, jetzt einfach mit der Kappe und den Turnschuhen und mit dem Anzug und so weiter, das ist genau die Person, die jetzt einfach drin steckt. Das ist ja irgendwie keine Maske, das ist jetzt ihr, das habe ich jetzt einfach gelernt, das hat mir auch dann das Alter ein Stück weit gelernt, dass man jetzt einfach sich nicht komplett verbiegen kann. Man kann kleine Anpassungen machen, jeden Tag, man kann sich aber nicht verbiegen. Und du wirst einfach dann für mich erfolgreich, wenn du das tust, was dir Spaß macht und was du magst.
Cool. Gutes Schlusswort, oder? Chris, hast du irgendwas zu ergänzen noch?
Nicht mehr viel. Es ist entscheidend, dass sich das C-Level halt auch mit involviert und solche Transformationen, Change Management wirklich auch vorlebt. Ja? Und auch an der Stelle mit seinen Mitarbeitern diese Themen vorantreibt und durchaus natürlich auch externe Hilfe annimmt. Ne? Weil, ich meine, es ist unser tägliches Geschäft, Transformation und Change Management voranzubringen. Und für Unternehmen ist es halt, die machen das ein-, zweimal oder ein Vorstand macht es ein-, zweimal vielleicht in dieser Unternehmenssituation. Mhm. Aber da, glaube ich, ist es entscheidend, ein Stück weit diese Erfahrung, die dieser Markt auch gibt, mit reinzunehmen, um sicherzustellen, dass eben ja das Spiel nicht verloren wird. Mhm. Ja? Weil am Ende des Tages ist das Entscheidende, wie sich die Themen dann oder auch das Unternehmen von der Kultur her weiterentwickelt. Und wenn, sage ich mal, das im C-Level nicht vorgelebt wird, nicht vorangegangen wird, dann werden solche Themen einfach scheitern. Ja, und dann hat der C-Level das Problem, er muss nur die zusätzlichen Budgets approven. Ja, und das ist eigentlich das, was keiner will.
Ja. Fred, Chris, danke, dass ihr mitgemacht habt. Es hat Spaß gemacht.
Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, Franz.
Sehr cool. Ja, wer jetzt noch zuhört, der hat natürlich bis zum Ende durchgehört. Das freut mich immer. Deswegen lasst uns Feedback da. Ihr findet unsere LinkedIn-Profile unten in den Shownotes, auch die Links zu den Companies. Ihr könnt euch dann weiter noch ein bisschen mit uns beschäftigen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach. Oder abonniert auch gerne mal den Podcast. Die meisten, die hier zuhören, sind ja eigentlich mittlerweile recht viele. Die haben noch gar nicht den Abo-Knopf gedrückt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ist eine kostengünstige Version, wie ihr mir helfen könnt und das Format natürlich weiter verbreitet wird. Möglich ist das Ganze ja nur, weil ich eine Doppelrolle habe. Also nicht nur der Host bei Behind the Sea bin, sondern auch Direktor bei Atreus. Also schaut gerne auch mal bei Atreus vorbei. Sprecht mich an, wenn ihr interimistische Themen habt, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Post-Merger-Integration, eben solche Systemeinführungen, komplexe Projekte oder auch ganz klassisch Linienmanagement-Aufgaben, Führungsthemen, die liegen geblieben sind in den letzten Jahren. Dann kommt gerne auf mich zu. Man kann da in 6, 9, 12 Monaten wirklich einiges erreichen und wir haben einen sehr, sehr sorgfältigen Talentpool, den wir da in den letzten 15 bis 20 Jahren aufgebaut haben. Fred, Chris, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit euch und noch einen schönen Tag.
Schönen Tag, ciao.